grüße Sie alle sehr, sehr herzlich bei diesem Gottesdienst hier in unserer Stiftskirche. Besonders begrüße ich die Thüringer Sängerknaben, die heute auf Gegenbesuch beim Knabenchorkollegium Juvenim Stuttgart hier sind und die gemeinsam diesen Gottesdienst eröffnet haben mit der Motette über den 103. Psalm von Heinrich Schütz. Und nun wollen wir zu Beginn miteinander singen das Lied 187. Das Lied 187, und zwar so, dass die Chöre die Verse 1 bis 3 singen, wir als Gemeinde die Verse 4 bis 6 und gemeinsam den 7. Vers. Lied 187. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nun, wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Wir sprechen im Wechsel den 84. Psalm. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth, meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Der Vogel hat ein Haus gefunden.
deine Altäre, Herr Zebaoth. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Hilf uns heute, dein Wort zu verstehen. Wir nennen uns evangelisch und möchten Menschen sein, die nach dem Evangelium leben. Verzeih uns alles halbe und unentschiedene Wesen und hilf uns, dich zu fürchten, zu lieben und dir zu vertrauen. Wir danken dir für alle Langmut und Geduld, mit der du uns getragen hast. Schenke uns einen neuen Anfang. Amen. Wir hören von Felix Mendelssohn Bartholdy die Psalmmotette für achtstimmigen Chor. Richte mich, Gott, und führe meine Seele wider das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten, denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum verstößt du mich? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deinen heiligen Bergen und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist. Und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.
Thank you.
Im ersten Petrusbrief, im zweiten Kapitel heißt es, zu Jesus Christus kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistlicher Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer in ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Amen. Über diesem Tag, über diesem Gottesdienst steht ein einziger Satz. Und zwar steht er im 1. Korintherbrief im 3. Kapitel und dort im 11. Vers. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, im schönen Thüringer Land, dem Heimatland unserer jungen, singenden Gäste, liegt das schmucke Städtchen Schmalkalden. Vor einiger Zeit konnte ich in dieser Stadt sein und auch die altehrwürdige Kirche besichtigen. Dort hatten sich im Jahre 1537 die protestantischen Fürsten versammelt, um für die bevorstehende Kirchenkonferenz in Mantua ein gemeinsames Glaubensbekenntnis zu erarbeiten. Auch Martin Luther war angereist und hatte auf Bitten des sächsischen Kurfürsten Johann Friedrich ein Thesenpapier erarbeitet, die sogenannten Schmalkaldischen Artikel, die als gemeinsames Glaubensbekenntnis dienen sollten. Leider wurde Martin Luther krank und konnte die Debatte nur vom angrenzenden Turmzimmer, das man heute noch besichtigen kann, aus verfolgen. Als der erste Debattenredner die Kanzel bestieg, soll Luther vom Krankenlager durch die Kirche hindurch hinübergerufen haben, mach's Maul auf, sag's grad raus, hör schnell auf. Sicher ein unechtes Luther-Zitat, aber für jeden Prediger bis heute beherzigenswert. Am Schluss der Versammlung gab es kein klares Votum für die schmalkaldischen Artikel. Trotzdem haben sie eine weite Verbreitung und ein steigendes Ansehen gefunden. Und dort heißt es im Artikel zur Kirche, das weiß ein Kind von 7 Jahren, was die Kirche ist. Im 16. Jahrhundert war das anscheinend noch klar. Das weiß Gottlob, ein Kind von 7 Jahren, was die Kirche ist. Ob das nach 450 Jahren auch noch klar ist, das weiß ein Kind von 7 Jahren, was die Kirche ist.
Ein 7-jähriges Kind weiß, was die Stiftskirche ist. Jener große Bau zwischen Königstraße und Schillerplatz, zwischen Kaufhaus, Hertie und Bräuninger. Aber das ist nur ein Kirchengebäude, nicht die Kirche. Ein 17-Jähriger weiß, was der Oberkirchenrat ist. Die Arbeitsstelle für Angestellte und Beamte droben auf der Gänseheide. Aber das ist die Kirchenverwaltung, nicht die Kirche. Ein 27-Jähriger weiß, was die Synode ist. Jene Wahlversammlung zur Wahl des neuen Bischofs im November drüben im Hospitalhof. Aber das ist nur das Kirchenparlament, nicht die Kirche. Ein 37-Jähriger weiß, was das Fähnlein der letzten Aufrechten ist, das sich noch sonntags im Gottesdienst trifft und dort das Lied anstimmt, Liebster Jesu, wir sind vier. Aber das ist nur eine Kirchenkarikatur, nicht die Kirche. Der 57-jährige Apostel weiß es besser. In seinem Brief an die Korinther gibt er es schwarz auf weiß. Jeder soll es wissen. Die Kirche ist ein Bau. Damit wir nicht gleich an den Königsbau oder Friedrichsbau oder Mitnachbau denken, fügt er hinzu, dass es ein geistlicher Bau sei. Architekten haben ihn nicht entworfen, Bauleute haben ihn nicht hochgezogen, Handwerker haben ihn nicht ausgebaut. Gott selbst hat sich die Hände schmutzig gemacht und einen Bau erstellt, der sich mit keinem Bauwerk dieser Erde messen lässt. Die Kirche ist ein Bau. Damit wir es nicht weiterhin mit einer Kirchenkarikatur oder einem Kirchenparlament oder einer Kirchenverwaltung verwechseln, fügt er hinzu, dass es ein Menschenbau sei, das heißt die Erbauung von Menschen. Wenn wir tot sind, ist die Kirche tot. Und wenn wir lebendig sind, ist die Kirche lebendig. Die Kirche ist ein Bau. Damit wir nicht dauernd mit Steinen auf andere werfen, fügt er hinzu, dass wir als lebendige Steine uns einfügen lassen sollen. Die Kirche ist ein Bau. Dabei fallen drei wesentliche Baumerkmale auf, die bis zum heutigen Tag gleichsam baubestimmend sind. Zum Ersten der Grundstein. Reisen Sie mit mir nach Jerusalem. Vom Ölberg aus geht unser Blick hinüber zum Tempel. Der Apostel erweist sich als kundiger Reiseführer und erklärt. Dieser mächtige Tempel hätte man auch auf einer Sandbank oder einer Geröllhalde erstellen können, nur wäre er nach 50 Jahren vom Erdboden verschwunden gewesen. Deshalb suchten sie nach einem tragfähigen Fundament und stießen auch auf einen gewaltigen Brocken. Dieser taugt bestimmt nicht, sagten die Fachleute und ließen ihn mit dem Bauschutt abfahren. An der Südostecke wurde dieser mächtige Koloss abgekippt. Aber dort blieb dieses 100-Tonnen-Ding nicht unnütz liegen, sondern wurde überraschenderweise zum Grundstein des ganzen Tempels. Noch heute ist er in der 28. Steinlage zu erkennen. Er bildet den Grund, er bestimmt das Maß. Er ist gleichsam strukturbestimmend. Der Tempel Gottes ruht auf einem Stein. Und beim Bau Gottes ist es auch nicht anders. Sicher hätte man ihn auf die Sandbänke frommer Gefühle oder die Geröllhalden großartiger Ideen bauen können. Aber dann wäre diese Kirche und Gemeinde schon lang vom Erdboden verschwunden. Und deshalb suchten die Apostel nach einem tragfähigen Fundament und stießen auf den, der gewaltig predigte, lehrte und heilte. Der taugt bestimmt nicht, sagten die religiösen Bauleute und ließen ihn mit zwei Verbrechern kalt abfahren. Auf der Müllkippe Jerusalems, auf Golgatha, wurde er um die Ecke gebracht. Aber dort blieb dieser Jesus nicht hängen, sondern überraschenderweise hat Gott ihn zum Grundstein des ganzen Baues gemacht. In jeder Lage ist er noch zu erkennen. Er bildet den Grund, auch wenn immer wieder ganz andere Gründe genannt werden. Zum Beispiel der Schwärmer Thomas Münzer von Wilhausen, auch drüben in Thüringen, der sprach vom inneren Licht. Oder der Philosoph Immanuel Kant sprach vom kategorischen Imperativ. Oder der Anthroposoph, verehrte Rudolf Steiner, redete vom reinkarnierten Menschen. Heute reden sie vom philosophischen Wort oder von irgendeiner Vision. Aber Jesus, nur Jesus bildet den Grund. Und er setzt das Maß, auch wenn immer wieder andere Maße gesetzt werden. Im 16. Jahrhundert wurde die Kirche am Maß der Macht gemessen. Im 18. Jahrhundert wurde die Kirche am Maß der Vernunft gemessen. Heute wird sie gemessen an Friede, Gerechtigkeit und bewahrte Schöpfung. Aber wir vermessen uns doch, wenn wir nicht bei dem Maß der unbarmherzigen Liebe Gottes in Jesus Christus bleiben. Jesus und nur Jesus setzt das Maß und er ist strukturbestimmend. Immer wieder werden andere Strukturen eingebracht, die Vereinsstruktur oder die Gesellschaftssatzung oder das Initiativstatut. Aber die Kirche ist doch kein frommer Verein, ist doch keine geschlossene Gesellschaft, ist doch keine Bürgerinitiative zur Erhaltung frommer Fassaden. Jesus, nur Jesus bildet die Struktur. Er trägt alles, er hebt alles. Er setzt das Maß. Einen anderen Grundstein kann niemand legen als der, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das ist eine, der Grundstein. Und das zweite ist der Grundriss. Bleiben Sie mit mir in Jerusalem. Wir schauen immer noch hinüber zum Tempel. Und der Apostel fährt in seiner Erklärung fort. Diesen gewaltigen Bau hätte man sicher auch kleiner errichten können, nur wäre es dann eine Privatkapelle für Superfromme geworden. Nun war aber der Grundriss so groß ausgelegt, dass es viele Steine brauchten, um diesen großen Raum zu bauen. Schauen Sie sich solch einen Baustein an. Vorher lag er irgendwo in der Gegend, ohne Wert, ohne Nutzen, oft genug als ein Hindernis. Und dann kam da einer, der diese Nichtse gesucht hat, der sie bearbeitet und gesäubert, der sie verständnisvoll eingefügt und eingefugt hat, ja, sie zu wertvollen Bausteinen des ganzen Baues gemacht hat. Jeder Einzelne hat seine Funktion. Der gehört zur Umfassungsmauer und schützt den Platz. Wenn der fehlen würde, hätte die Mauer ein Loch. Und der gehört zur Treppe und bildet die Stufen. Und wenn der fehlen würde, käme man nicht mehr auf die Empore. Und der gehört zur Säule. Und wenn der fehlen würde, stürzte das ganze Dach ein. Jeder noch so kleine Stein hat eine ganz große Bedeutung. Im Verbund miteinander tragen sie sich gegenseitig und tragen wieder andere. Der Tempel Gottes besteht aus vielen Steinen und das ist beim Bau Gottes auch nicht anders. Dieser Grundriss ist so großzügig konzipiert, dass es viele lebendige Steine braucht, um diesen Raum zu bauen. Schauen Sie sich doch diese Menschen, diese lebendigen Steine an. Unnütz, meist unnütz, hängen sie irgendwo herum. Oft genug ein Hindernis für andere. Und dann kommt einer, dieser Jesus, der diese Nichtse ruft und sammelt, der sie reinigt von aller Sünde und von allem Schmutz und von aller Schuld, der sie einfügt in seinen Bau und sie zu wertvollen Teilen seines Gebäudes macht. Jeder hat seine Funktion. Dieser Bub gehört zum Knabenchor Und wenn der fehlen würde, gäbe es einen ganz miesen Gesang. Und der gehört zum Jugendkreis, und wenn der fehlen würde, wäre dies ein ganz lahmer Kreis. Und dieser Mann gehört zum Gemeindedienst, und wenn der fehlen würde, riese der Kontakt zu diesem Hause ab. Und diese Frau gehört zur Nachbarschaftshilfe, und wenn die fehlen würde, würde die Einsamkeit in unserer Stadt noch größer, als sie ohnehin schon ist. Jeder noch so kleine Mensch hat bei diesem Herrn seine ganz große Bedeutung. Vielleicht fühlen Sie sich gegenwärtig unter Wert verkauft. Vielleicht bedrückt Sie sogar Ihre bescheidene Rolle im Geschäft. Vielleicht bedrängt Sie Ihr nutzloses Dasein im Alten- oder Pflegeheim. Vielleicht leiden Sie daran, dass Sie in Zeiten der Rezession schon mit 20 oder 25 Jahren total übrig sind. Ohne Ausbildungsplatz, ohne Studienplatz, ohne Arbeitsplatz, total übrig. Hören Sie, bei diesem Herrn sind Sie nie übrig. Bei diesem Herrn sind Sie nie nutzlos. Bei diesem Herrn sind Sie gar nie unter Wert verkauft. Er will Sie einfügen in seinen Bau mit dem großen Grundriss. Ohne Sie hat seine Gemeinde ein Loch. Und Sie werden merken, dass Sie in dieser Gemeinschaft getragen werden und Sie die Kraft bekommen, andere zu tragen. Einen anderen Grundriss kann niemand legen, außer dem, der in Jesus Christus gelegt ist. Und das Dritte, nämlich der Grundbau. Bevor wir von Jerusalem wieder abreißen, noch ein letzter Blick hinüber zum schönen Tempel. Der Apostel schließt seine Erklärung mit der interessanten Feststellung ab. Dieser gewaltige Tempel hätte mit seinen späteren Anbauten auch anderen Zwecken dienen können. So wurde er beispielsweise verwechselt mit einer Kaufhalle, wo sie Obst und Gemüse und Federvieh feilboten und ihren Gewinn machten. So wurde er beispielsweise verwechselt mit einer Musikhalle, wo sie kamen und nur Chöre und Instrumentalisten hören wollten und ihren Genuss suchten. Und wieder andere, die verwechselten diesen Bau mit einer Kunsthalle, wo sie sich an Säulen und Bildern und Räucherschalen ergötzten. Aber dieser Bau hat einen anderen Zweck. Dieser Bau ist und bleibt ein Diensthaus für die Gottesdienste des Herrn. Und dabei muss es beim Bau Gottes immer bleiben. Die Kirche ist keine Kaufhalle, wo sich jeder wie im Selbstbedienungsladen mit dem bedienen will, was er gerade braucht, und darüber schimpft, wenn er es nicht bekommt. Diese Kirche ist doch keine Kunsthalle, wo sich jeder an einem anderen Exponat ergötzt. Und diese Kirche ist auch keine Musikhalle, wo man nur nach Musik sucht. Diese Kirche ist und bleibt ein Diensthaus für die Gottesdienste des Herrn, wo wir gemeinsam Sänger und Organist und Besucher und Pfarrer diesem Herrn dienen wollen und umgekehrt er uns dienen will, mit seiner Zusage, dass er mit uns gehen will, wenn wir jetzt wieder nach Hause gehen. Ins Remstal, ins Strohgäu oder ins Thüringer Land, auch wenn wir einen schweren Weg vor uns haben. So dient er uns. Mit seiner Verheißung, dass er uns Kraft geben will, auch wenn wir ganz platt und ganz matt sind. So dient er uns. Mit seiner Zusage, dass er unsere Schuld reinigen will, auch wenn sie noch so groß ist, so dient er uns. Mit seiner Hoffnung, dass er mir in meinem letzten Augenblick ins Ohr flüstern wird, ich liebe und du sollst auch lieben. So dient er uns. Einen anderen Grundbau kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist in Jesus Christus. Liebe Freunde, am Schluss der Kirchenversammlung in Schmalkalten war Martin Luther wieder so weit hergestellt, dass er ein Schlusswort sprechen konnte. Dann stellte er sich vor den Altar und sagte: Dies sind die Artikel, auf denen ich stehen muss und stehen will, bis zum Tode, so Gott will. Ich weiß daran, nichts zu ändern. Ich möchte es ihm gleich tun. Im Blick auf den Grundstein, auf den Grundriss, auf den Grundbau des Tempel Gottes, auf den Grund Jesu Christi. Dies ist der Grund, auf dem ich stehen will, bis zu meinem Tod, so Gott will. Ich weiß, daran nichts zu ändern. Amen. Wir wollen beten. Herr, du hast den Grund gelegt. Immer wieder wurden andere Grundlagen gesucht. An der Reformation wurde er aufs Neue freigelegt. Lass uns darauf stehen und dabei bleiben, bei deinem Wort, bei Brot und Wein, beim Gebet. Erhalte deine Kirche als eine Gemeinde, die nur dich ehrt. Herr, viele von uns haben den Grund verloren. So bitten wir dich für alle, die Leid tragen. Zeige ihnen den Grund des Trostes in dir. Wir bitten dich für alle, die krank sind. Schenke ihnen Heilung und Heil. Wir bitten dich für alle, die verzweifelt sind. Gib ihnen den Mut, den wir nicht zusprechen können. Wir bitten dich für alle, die sich unnütz vorkommen. Lasse ihren Wert bei dir erkennen. Wir bitten dich für alle, die sterben müssen. Schenke ihnen dein Geleit. Erbarme dich unserer Welt. Erbarme dich unserer Gemeinde. Erbarme dich unser. Lass uns immer den rechten Grund erkennen und darauf stehen bleiben. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das heutige Opfer ist für Armenien bestimmt. In Büroräumen, die noch vor wenigen Jahren zur Verbreitung der Lehre von Karl Marx genutzt wurden, wird gegenwärtig in Armenien die Bibel ins Ostarmenische übersetzt. 61.000 Kinderbibeln für Armenien sollen finanziert werden. Allein nicht von uns, aber mit anderen zusammen. Sie bekommen darüber einen Handzettel am Ausgang unserer Kirche, ein Handzettel der Württembergischen Bibelgesellschaft, und als stellvertretender Vorsitzender dieser Bibelgesellschaft weise ich besonders gerne und herzlich auf dieses Opfer hin. 61.000 Kinderbibeln für Armenien. Ganz herzlichen Dank für Ihr Opfer. Dann heute Abend um 18 Uhr findet hier ein weiterer Gottesdienst zum Reformationstag statt. Mit Präses Christoph Morgner aus Dillenburg, der die Predigt hält, und den Allianzchören. Ich möchte Sie zu diesem zweiten Gottesdienst an diesem Tag herzlich eingeladen haben. Und noch ein wichtiger Hinweis: am nächsten Dienstag kommt drüben in die Schlosskirche die durch Funk und Fernsehen bekannte Pfarrerin Bärbel Wilde aus Lüdenscheid. Sie hält uns einen Vortrag zum Thema Frauen der Bibel, Frauen von heute. Erinnern Sie sich daran, am Dienstag kommen Sie 20 Uhr drüben in der Schlosskirche. In dieser Woche 15 Minuten Zeit für die Bibel, Montag bis Samstag 12.15 Uhr und 12 Minuten Gottesdienste Dienstag bis Donnerstag um 17.15 Uhr. Nach dem Segen und dem Chorgesang hören wir als Orgelnachspiel von Marcel Dupré, Finale aus der Suite Opus 18. Und nun ein ganz herzliches Dankeschön den Thüringer Sängerknaben, die uns mit ihrem großartigen Dienst erfreut haben. Wir wünschen Ihnen eine behütete Heimfahrt und viel Freude weiterhin am Singen. Nach dem Segen hören wir die Motette von Johann Adam Hiller, der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Ein herzliches Dankeschön auch den Stuttgarter Sängern. Es war seit der Gründung dieses Chores im Jahre 1989 der 100. Gottesdienst, den sie mitgestaltet haben. Sie werden hier wieder am Christfest singen. Darauf freuen wir uns. Und nun gehen Sie mit dem Segen Gottes und lassen sich segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.